Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 40. Willkommen zurück, ab in den Norden. Ahoi, meine Lieben. Eine spannende Reise liegt vor uns, die uns über einen Sommer quer durch Europa führen wird. Von England nach Island, die europäische Westküste runter bis nach Lissabon, durch die Ostsee bis an die Kurische Nehrung, nach Norwegen und zum Schluss noch über den großen Teich, über den Atlantik, nach Amerika, also in die Karibik. Am Ende der letzten Folge habe ich euch erzählt, dass sich bei Thomas und mir doch einiges verändert hat. Wir haben die Reederei gewechselt und arbeiten jetzt wieder als Schauspieler am Schiff. Das hat den großen Vorteil, dass wir gemeinsam arbeiten können, dass wir immer gemeinsam unterwegs sind. Und außerdem ist auch die Arbeit sehr spannend und interessant. Wir haben ein sehr, sehr vielfältiges Programm, können viele verschiedene Seiten von unseren Fähigkeiten zeigen und das macht uns eigentlich großen Spaß. Wir sind also wieder ganz normale Crewmitglieder mit allen Rechten und Pflichten und allem, was so dazugehört und sind viel unterwegs. Unsere Verträge gehen so am Schiff zwischen 4 und 6 Monaten, dazu kommen immer noch die Probenzeiten. Also wir sind nicht mehr viel an Land und diese Zeiten an Land nutze ich dann, um euch auch zu erzählen, was wir so erlebt haben. Und genau das möchte ich jetzt tun. Auf See, 18. Juli. Wir sind wieder auf See, gestern in Bremerhaven auf ein uns neues Schiff aufgestiegen und befinden uns gerade auf dem 514 Seemeilen oder 952 Kilometer langen Weg nach Invergordon in Schottland. Bereits seit 16. Juni probten wir in Berlin. Obwohl wir nur wenige neue Shows und Lesungen haben, waren die Proben anstrengender als gedacht, wegen unserer in vielerlei Hinsicht herausfordernden Regisseurin. Sie hat uns jetzt auch an Bord begleitet und überwacht die sogenannte Installationsphase. Das ist die Phase, in der alle Premieren gespielt werden. Thomas hatte gestern Abend am Aufstiegstag tatsächlich schon seine erste Lesung. Trotz des Probenstresses war die Zeit in Berlin wirklich schön. Wir hatten dieses Mal großes Glück mit der Wohnung. Wieder haben wir sie nur durch Beziehungen bekommen. Man kennt jemanden, der jemanden kennt. In diesem Fall war es die eigentlich in Oslo lebende Nachbarin eines Kollegen, die uns ihre Wohnung vermietet hat. Zu einem für Berlin wirklich akzeptablen Preis. Nur 20 Minuten fußläufig vom Probenhaus. Mit einem Balkon, mit Blick auf den Landwehrkanal und über die Dächer von Berlin. Super. Der Balkon war wirklich genial. Wir haben jeden Tag draußen gefrühstückt und zu Abend gegessen. Och, herrlich. Die Wochenenden hatten wir immer frei, nur ab und an mal was vorzubereiten oder ein Online-Training zu absolvieren. Freies Wochenende, das gibt's bei mir normalerweise nicht. Ich hab's sehr genossen. Wir haben viele Ausflüge gemacht und uns durch das kulinarische Angebot der Hauptstadt gefuttert. Am Dienstag, den 16. Juli, fuhren wir mit dem Zug über Hannover und Bremen nach Bremerhaven. Bei dieser Firma müssen wir innerhalb von Deutschland die Anreise nämlich selbst organisieren, bekommen die Auslagen aber rückerstattet. Ach Leute, die Deutsche Bahn ist echt immer ein Abenteuer. Natürlich hatte ein Zug so viel Verspätung, dass wir den Anschluss nicht bekamen, nämlich der Zug von Hannover nach Bremen. Dieser Zug war auch total überfüllt und, oh Wunder, es ist ja Ferienzeit, hatten die Fahrgäste alle viel Gepäck dabei. Die Gepäckfächer sind aber nur einen halben Meter breit und bieten Platz für gerade 6 Gepäckstücke pro Waggon. Ansonsten gibt's nur diese Oberkopfablagen, die aber so hoch hängen, dass ich da fast nicht rankomme. Nachdem Thomas mit lautstarker Stimme gebeten hatte, Fahrgäste möchten doch ihre kleinen Gepäckstücke aus dem Gepäckfach nehmen und nach oben legen, er würde auch gerne dabei helfen. Wir hatten nämlich 20 Kilo Koffer, konnten wir tatsächlich 3 unserer 4 Koffer verstauen. Den 4., meinen Rollkoffer, stellten wir aus Platzmangel in den Gang neben unseren Sitzplätzen. Das war für alle okay, bis die Schaffnerin vorbeikam. Sie herrschte uns an, den Koffer sofort zu entfernen. Das sei ein Fluchtweg. Gut, das verstanden wir ja. Auf Nachfrage konnte sie uns aber keinen alternativen Aufbewahrungsort nennen, sondern drohte uns damit, uns aus dem Zug zu werfen, wenn der Koffer nicht sofort wegkäme. Und das in einem Ton, der jeder Beschreibung spottet. Wahnsinn, oder? Zu guter Letzt wuchteten wir das schwere Drum dann doch in die Gepäckablage über den Köpfen, was wir fast nicht geschafft haben. Die anderen Fahrgäste schüttelten nur den Kopf über das Verhalten der Schaffnerin. Oh, Entschuldigung, Zugbegleiterin. So kann man die Kundschaft auch vertreiben. Ui, jetzt muss ich zum Sicherheitstraining. Später erzähle ich euch weiter. So, bin wieder da vom Safety-Training. Wir haben eine Runde durchs Schiff gedreht und die verschiedensten Dinge erklärt bekommen. Aber zurück zur Zugfahrt. Mit gut 30 Minuten Verspätung kamen wir in Bremen an. Unseren Anschlusszug hatten wir natürlich verpasst. Auch den Zug danach. Rund 5 Minuten Umsteigezeit blieben uns, um den nächsten Zug nach Bremerhaven zu erreichen. Er fuhr aber von einem anderen Bahnsteig ab. Bremen ist eine Stadt mit rund 500.000 Einwohner. Aber am Bahnhof gibt es keine Rolltreppen. Pro Bahnsteig steht ein einziger Lift mit einer Grundfläche von vielleicht 1,5 Quadratmetern den hunderten Reisenden zur Verfügung. Die Schlange davor war dementsprechend lang. Hätten wir uns eingereiht, hätten wir auch den nächsten Zug mit Sicherheit verpasst. Also schleppten wir jeder 2 Koffer mit deutlich über 20 Kilo, die 15 Kilo Rucksäcke und ich noch 5 Kilo Laptoptasche die Treppen runter und dann wieder rauf. Echt, man fasst es nicht. Aber wir haben den Zug erwischt und waren circa 35 Minuten später in Bremerhaven. Per Linienbus ging's zum Hotel, das die Firma für uns gebucht hatte. Auch hier hat man sich für die Crew die hintersten Zimmer ausgesucht. Erreichbar nur per Treppe. Lift? In einem Hotel? Wozu? Wer hat denn da schon Gepäck? Irgendwann war es dann geschafft und wir konnten zig Kilo leichter einen kleinen Spaziergang durch die Stadt unternehmen. Rund um den alten Hafen sind eine Menge moderner Museumsbauten entstanden. An der Pier lag ein wunderschönes altes Segelschiff mit 3 Masten. Das Abendessen bekamen wir im Hotel. Wir durften nicht aus der Speisekarte wählen, sondern man servierte uns ein paniertes Hühnerschnitzel mit Schwammerlsoße, dazu Reis und ein bisschen Brokkoli. Für dieses Gericht und einen Saft wurden der Firma unvorstellbare 34,90 Euro verrechnet. Wir mussten den Beleg unterschreiben. Unglaublich. Wie gut hätten wir mit dem Geld draußen in der normalen Welt essen können. Denn das Essen war eher grenzwertig, obwohl es sich um ein 4-Sterne-Hotel handelte. Thomas Schnitzel war innen total roh. Er ließ es zurückgehen und bekam dann eine dunkelbraune Schuhsohle serviert, die sich kaum kauen ließ. Tja. Am nächsten Tag wurden wir um 9.20 Uhr vom Hafenagenten abgeholt. Der Check-in erfolgte großteils noch im Terminal. Beim Crewpurser wurden uns unsere Bordkarten ausgehändigt. Oh, Thomas und ich haben dieses Mal tatsächlich Kabinen direkt nebeneinander bekommen. Wir freuen uns riesig darüber. Wir wohnen nun in der Lombard Street. Nebeneinander, wie gesagt. Nachteil: Die Kabinen liegen ziemlich weit vorne im Schiff. Das heißt, wir spüren mehr Schiffsbewegungen, was bei unserer Route noch ein Thema werden könnte. Und wir hören ständig, also rund um die Uhr, irgendein deutliches Brummgeräusch. Es muss vom Deck unter uns kommen. Man spürt nämlich auch ein Vibrieren des Bodens. Unter uns liegen die unterschiedlichen Bereiche der Wäscherei. Wahrscheinlich kommt das daher. Das Geräusch ist auch mit Oropax noch zu hören. Ich bin deswegen heute Nacht immer wieder aufgewacht. Ich hoffe, dass wir uns an dieses monotone Brummen gewöhnen und es irgendwann nicht mehr wahrnehmen. Die Kabine ist in einem erstaunlich guten Zustand. Der Teppichboden weist kaum Flecken auf, die Spiegelschränke im Bad sind nicht verrostet und die Handtuchhalter wirken neu. Es war auch ziemlich sauber. Trotzdem habe ich alle Oberflächen noch abgerieben, bevor ich ausgepackt habe. Gegen 19 Uhr am Abend hatte ich es gestern soweit geschafft. Mir fehlen nur noch neue Kissen und ein Matratzenschoner. Die waren trotz mehrfacher Nachfrage beim Linenkeeper noch nicht zu haben, aber das wird schon. Der Abfluss im Waschbecken funktioniert nicht richtig und die Wäscheleine im Bad fehlt. Aber auch da habe ich schon eine Nachricht geschrieben, damit das erledigt wird. Thomas hatte leider Pech bei seiner Kabine. Nach dem ersten Öffnen der Tür hat das Schloss seinen Geist aufgegeben. Er kam nicht mehr in seine Kabine. Wir haben ja elektronische Schlösser, die mit unserer Schiffskarte zu öffnen sind. Die Techniker wechselten zuerst die Batterie, aber es tat sich nichts. Dann wurde das Schloss neu programmiert. Nächster Schritt, einzelne Teile des Schlosses austauschen. Immer noch nichts. Dann schleppten sie eine andere Tür an, bauten deren Schloss aus und setzten es in Thomas' Tür ein. Dann hat's funktioniert. Das Ganze dauerte von 11 bis 15 Uhr. In der Zeit konnte Thomas gar nichts tun. Das war natürlich äußerst unglücklich. Aber was soll man machen? Neu sind auf diesem Schiff sogar die Uniformen. Recht adrette weiße Hosen, blau-weiß gestreifte Blusen und ein blauer Pullover. Cool. Wir haben auch schon einige bekannte Gesichter gesehen. Unseren Techniker und unsere Theaterleiterin kennen wir vom letzten Vertrag. Das ist super und wir freuen uns sehr. Im Moment haben wir viele Trainings und Proben. Gerade Thomas ist sehr gefordert. Er hat heute schon seine zweite Sololesung. Ich weiß nicht, warum das so geplant wurde, dass er seine beiden Solos gleich am Anfang machen muss. Ich bin erst morgen dran und versuche, einiges vom Organisationskram von Thomas fernzuhalten. Wie oft wir auf dieser ersten Reise rauskommen werden, werden wir sehen. Ich stelle euch hier mal unsere aktuelle Route vor. Bremerhaven, Seetag. Invergordon, Schottland. Seetag. Seydisfjörður, Island. Akureyri, Island. Reykjavik, overnight. Zwei Seetage. Kirkwall, Orkney Islands. Seetag, Bremerhaven. Wir fahren in diesem Vertrag sehr unterschiedliche Routen. Ich glaube, keine zwei sind gleich. So, und jetzt muss ich wieder los. Bin wieder da. Hier noch ein paar Fakten zu unserer schönen Lady. 293,28 Meter lang, Maximalbelegung 2790 Passagiere und 1030 Crew, Maximalgeschwindigkeit 22 Knoten, das sind ca. 41 Stundenkilometer, gebaut 2014 in Turku, Finnland. Die Farbzusammenstellung bei der Innenausstattung ist ein bisschen anders als auf unserem letzten Schiff, aber im Wesentlichen ist alles dort, wo wir es vermuten. Sehr praktisch. Am Nachmittag haben wir es kurz zum Luftschnappen aufs Crewdeck geschafft. Warm ist anders. Auf See, 20. Juli. Wir umkreuzen im Moment Großbritannien im Norden und sind auf dem 591 Seemeilen oder 1095 Kilometer langen Weg von Invergordon in Schottland nach Seydisfjörður im Nordwesten Islands. Ich sitze im Aufenthaltsraum für die Crew, der sich auf Deck 5 hinter dem Crewdeck befindet. Ich musste aus der Kabine raus, weil eine Cabin Inspection stattfindet. Mir gefällt mein Plätzchen. Ich habe Tageslicht und kann durch das große Bullauge sogar über den Bug hinweg aufs Meer schauen. Draußen hat es 9 Grad. Die See ist etwas bewegt. In der Nacht hat's ganz schön geschaukelt. Heute habe ich einen eher entspannten Tag. Keine offiziellen Verpflichtungen. Thomas ist im Moment voll eingeteilt. Er hat seine Solopremieren fast alle am Anfang dieser Reise. Meine folgen später. Außerdem ist bei ihm eine neue Lesung darunter, die viel Technikaufwand hat, Videoeinspielungen und so. Die braucht viele Proben. Am Nachmittag muss er außerdem noch am Pooldeck den Neptun spielen. Es findet eine Polartaufe statt. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, dass wir den Polarkreis tatsächlich überqueren. Wir kommen zwar weit hoch in den Norden, aber so weit? Keine Ahnung. Gestern Abend hatte ich meine erste Premiere, mein Solo-Mondscheintarif. Ist gut gegangen, ich bin sehr zufrieden. Und unsere sehr kritische Regisseurin war regelrecht begeistert. Das musste abschließend natürlich mit einem kleinen Cocktail gefeiert werden. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, war das Motto des gestrigen Tages. Wir waren in Invergordon, Schottland. Bereits um 7 Uhr hatten wir festgemacht, weil die englischen Behörden zum Face-Check an Bord kommen sollten. Bei der ersten Einreise in Großbritannien müssen alle Gäste mit ihrem Pass zur Grenzkontrolle. Schließlich reisen wir ja in ein Nicht-EU-Land ein. Das war aber alles recht fix abgewickelt. Wir von der Crew müssen diese Prozedur erstaunlicherweise nicht durchlaufen. Um 10 Uhr war ein Drill angesetzt. Thomas hatte anschließend eine Probe am Plan. Ich erst am Nachmittag die Generalprobe und schließlich eben die Premiere von Mondscheintarif. Als ich gerade dabei war, die Uniform für den Drill anzuziehen, kam plötzlich die Durchsage, der Drill sei gecancelt. Schnell umgezogen und los ging's. Invergordon ist ein kleiner Ort mit rund 4000 Einwohnern. Gelegen in der Grafschaft Rossshire am Cromarty Firth, einem Meeresarm des Moray Firth. Gegründet wurde die heutige Stadt im 18. Jahrhundert von Sir William Gordon an der Stelle der alten Siedlung Inverbreeky. Ihr schottischer Name lautet übrigens Invergordon. Die Hafenanlagen bestehen seit 1828. Lange Zeit diente der Hafen auch als wichtiger Marinehafen. Bis 1956 wurden hier Kriegsschiffe repariert und bebunkert. Für die Touristen ist Invergordon das Tor zu den schottischen Highlands. Alle Ausflüge führen ins Umland, nach Loch Ness und zu einem der vielen Schlösser. Dafür fehlte mir leider die Zeit. Ich durchstromerte Invergordon selbst. Die Kreuzfahrtpier liegt mitten in der Stadt. Tritt man aus dem Hafen, warnt noch vor dem ersten Zebrastreifen ein großes Schild die unbedarften Touristen. Vorsicht vor dem Verkehr! Nach rechts schauen, nach links schauen. Ja, wir haben natürlich Linksverkehr. Obwohl, viel Verkehr braust nicht gerade durch Invergordon. Überhaupt kann man nicht sagen, dass hier der Bär steppt. Ehrlich gesagt ist da gar nichts los. Auf der Hauptstraße der High Street laden ein paar vereinzelte Läden zum Shoppen. Auffallend viele Wohltätigkeitsvereine und Organisationen, die sich mit mentaler Gesundheit beschäftigen, haben dort ihren Sitz. Street Art an den Hausfassaden erzählt Geschichten, die mit dem Ort oder mit Schottland zu tun haben. Auch den örtlichen Bahnhof, an dem aber nur ein paar wenige Züge pro Tag verkehren, zieren bunte Gemälde. Menschen sind nicht viele unterwegs, aber die, die mir begegnet sind, waren überaus freundlich. Sogar Autofahrer winkten mir lächelnd zu. In der örtlichen Kirche, der Church of Scotland, hatten Freiwillige direkt links vom Altar eine kleine Lounge für die Crew eingerichtet, mit schnellem WLAN, Kaffee und Tee. Das fand ich unglaublich nett. Irgendwie waren wir schon eine Attraktion. Und unser Schiff wieder einmal das höchste Gebäude im Ort. Das Stadtbild prägen ein- bis zweistöckige Reihenhäuser, Doppelhäuser und auch Einfamilienhäuser mit Stein- oder Waschbetonfassaden. Ab und an ist eine prächtige Villa dabei. Eines ist allen gemeinsam. Ein liebevoll gepflegter Vorgarten, in dem es bunt blüht. Besonders Rosen werden gerne gezüchtet. Eine überraschend farbenfrohe Blütenpracht. Nachdem ich die Innenstadt erkundet hatte, folgte ich einem Spaziergang, der auf dem Stadtplan angegeben war, und wanderte ein bisschen dem Ufer des Cromarty Firth entlang. Ich mochte die Landschaft, die grünen Wiesen und die gelben Felder, die von kleinen Ansiedelungen durchtupft sind, den dunkelgrünen Wald vor dem Blau des Meeresarmes und die lila oder gelb blühenden Blumen am Ufer. Der Weg führte mich ins Hinterland, vorbei an prächtig gedeihenden Getreidefeldern mit einem alten Gut als Herzstück. Letztendlich landete ich auf dem am Stadtplan ausgewiesenen Spaziergang allerdings auf der Umgehungsstraße, mit Industriegebiet auf der einen und Wiesen auf der anderen Seite. Nichts zu sehen. Das hätte man sich sparen können. Einzig die farbenfroh blühenden Wiesen, auf denen ab und an auch Schafe weideten, lohnten einen Blick. In der Nähe vom Meer gelangte ich schließlich noch zum Saltburn Woodland Walk and Garden, einem waldähnlichen Park mit vielen Sitzgelegenheiten, in dem mir sogar ein Kaninchen und ein Mäuslein über den Weg liefen, und einem kleinen, üppig blühenden Garten. Nun folgte ich wieder der Uferstraße zurück Richtung Stadtzentrum. Der farbenfroh leuchtende Natalgarten erinnert an das Unglück auf der HMS Natal vom 30. Dezember 1915, bei dem 421 Crewmitglieder und Zivilisten ihr Leben verloren. Die Einwohner der Stadt waren zu einer Party auf das Schiff geladen, als eine Explosion die Natal erschütterte und sie innerhalb von Minuten kentern ließ. Es war von Spionen und Sabotage die Rede. Tatsächlich lag die Ursache aber im Munitionslager. Gegen 14 Uhr kehrte ich mit etwas über 10 Kilometern in den Beinen in den Hafen zurück, wo ich noch schnell ein echtes schottisches Hochlandrind knuddelte. Aus Plüsch natürlich. Da hatte ich in Invergordon wohl so ziemlich alles gesehen, was es zu sehen gibt. So, Update. Ich komme gerade von der Polartaufe. Wir werden auf unserer Fahrt von Seyðisfjörður nach Akureyri, weil es in Island, tatsächlich über den nördlichen Polarkreis fahren. Die Gäste bekommen ein Polarkreiszertifikat ausgehändigt, müssen dafür aber 3 Prüfungen bestehen. Irgendein Glibberzeug trinken, eine Art Gummiwürmer und Fischkekse essen. Der Andrang war enorm. Um 14 Uhr begann die Veranstaltung. Ab 13.30 Uhr standen die Leute schon in der Schlange. Nach der Begrüßung durch den Kapitän und den Kreuzfahrtdirektor hatte Thomas seinen großen Auftritt als Neptun. Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Das Wetter zeigte sich dem Anlass entsprechend. Nebelschwaden zogen über das Pooldeck. Man sah in eine weiße Wand, konnte Meer und Himmel nicht mehr erahnen. Seyðisfjörður, 21. Juli. Guten Morgen. Wir sind eben in Seyðisfjörður auf Island angekommen. Habe gerade eine Runde über das Pooldeck gedreht, um mir einen ersten Eindruck über die Landschaft zu verschaffen. Ein grüner Fjord mit Wasserfällen und schneebedeckten Gipfeln, nebelverhangen. Am Ende des Fjordes ein sehr kleiner Ort. Seyðisfjörður hat laut Durchsage vom Kreuzfahrtdirektor 659 Einwohner. Trotzdem kann das Örtchen in seiner Geschichte mit einigen Besonderheiten aufwarten. 1895 wurde auf der Halbinsel Dalatangi, östlich von Seyðisfjörður, der erste Leuchtturm Islands errichtet. Im selben Jahr erhielt Seyðisfjörður als 4. Ort Islands Stadtrechte und war 1901 mit 841 Einwohnern die weitaus größte Ortschaft im Osten Islands. 1913 wurde am Rande der Stadt, am Fluss Fjandara, das erste Wasserkraftwerk Islands gebaut und Seyðisfjörður zur ersten voll elektrifizierten Stadt Islands. Hier endete auch das erste, 1906 verlegte, Untersee-Telefonkabel nach Island. Erstaunlich, so viele Inselrekorde in diesem Örtchen. Außerdem war der Fjord im Zweiten Weltkrieg ein Marinestützpunkt der Alliierten, als Ausgangs- oder Endpunkt einiger Nordmeergeleitzüge. Auch in diesem Jahrhundert kann Seyðisfjörður einen Rekord aufweisen, allerdings einen tragischen. Am 18. Dezember 2020 lösten anhaltende Regenfälle eine enorme Schlammlawine aus. Es war die größte, die jemals in einem bewohnten Gebiet auf Island niedergegangen ist. Sie zerstörte 13 Häuser und beschädigte das Technikmuseum schwer. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer, aber Seyðisfjörður musste zeitweise evakuiert werden. Wirtschaftlich leben die Menschen hier hauptsächlich von der Fisch- und Eisenindustrie. Der Tourismus gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich noch nicht draußen bin, um Seyðisfjörður zu erkunden. Wir tendern heute. Ich warte auf die Freigabe für die Crew und hoffe, dass ich bald mal rauskomme. Um 10.30 Uhr saß ich im Tender. Habe einfach gefragt, ob ich mitfahren darf. Hat geklappt. Die Sehenswürdigkeiten des Ortes lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Eine blaue Kirche und die Regenbogenstraße, 2016 in den Pride-Farben gepinselt, mit ein paar Kunsthandwerkslädchen und einem Pub. Die Wohnhäuser sind in leuchtenden Farben gestrichen, die Außenfassaden meist mit Blech verkleidet. Unser Schiff war mal wieder mit Abstand das höchste Gebäude in der Stadt. Hinter Seyðisfjörður ragen steil die Berge empor, von deren schneebedeckten Gipfeln Wasserfälle stürzen. Ich wollte ein bisschen wandern und fragte einen Wachhabenden am Hafen, wo man das am besten könnte. Er wies nach links vom Fluss und meinte, da gäbe es einen schönen Weg. Ich dachte, er meint einen Weg rauf auf den Berg und nahm seinen Rat nicht an, denn ich hatte von einem schönen Wasserfall gehört, dem Gufufoss. Der schien mir ziemlich attraktiv. Also spazierte ich, laut Google Maps, der Straße rechts vom Fluss Fjadara folgend bergaufwärts. Bei 4 Grad Außentemperatur, wie eine Tafel am Straßenrand anzeigte. 4 Grad im Juli. Während ich so der Straße entlang marschierte, entdeckte ich auf der anderen Seite des Flusses einen Wanderweg. Vermutlich hatte der Mann am Hafen diesen Weg gemeint, aber es gab keine Möglichkeit, den Fluss irgendwo zu queren. So blieb ich bis zum Gufufoss auf der Straße. Ich wanderte sogar noch ein Stückchen weiter, immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Fjadara zu überqueren. Aber ich fand keine Brücke, und der Fluss war zu breit, um auf Steinen drüber zu hüpfen. Ich habe sogar schon ernsthaft überlegt, mir die Schuhe auszuziehen und durchzuwarten. Aber auch dafür war keine passende Stelle zu finden. Also bin ich der Straße entlang wieder den Berg runterspaziert. An einem Kraftwerk hätte man den Fluss queren können. Ich bin von der Straße runter zum Kraftwerk. Aber das Areal war komplett abgezäunt. Wieder nix. Also zurück auf die Straße. Beinahe wieder im Dorf entdeckte ich dann endlich eine Brücke, sodass ich auf die andere Seite kam. Am Wanderweg stieg ich nun wieder bergan, allerdings nicht mehr bis ganz zum Gufufoss. Dafür hätte die Zeit nicht gereicht. Durch diesen Zickzackkurs bin ich heute auf 16 Kilometer gekommen und einige Höhenmeter. Und das alles im Eiltempo. Aber die Wanderung war, egal auf welcher Seite des Flusses, einfach wunderbar. Ein Wasserfall folgt auf den nächsten. Der Fluss rauscht mächtig zu Tal, Bäche schlängeln sich munter gurgelnd über die Wiesen. Die Vegetation erinnert an unsere Almvegetation, Moose, Flechten, Preiselbeeren, allerdings noch nicht reif, Blumen in Gelb, Rosa, Violett und Weiß, eine wilde, archaische Natur. Um 15 Uhr saß ich wieder im Tenderboot, als es gerade zu regnen begann. Gut, dass das Wetter gehalten hat. Die Vorhersage war nämlich miserabel. Und jetzt muss ich zu Thomas nächster Premiere. Morgen bin ich dann dran. A Corrieri, 22. Juli. Heute Nacht haben wir den Polarkreis überquert und es ist ganz schön zur Sache gegangen. Am Abend hatte der Kapitän Crew und Gäste schon vor schwerer See gewarnt. Ich bin nachts mehrmals aufgewacht, weil ich das Gefühl hatte, mein Bett beschreibt einen Kreis, Durchmesser vielleicht 2 Meter oder mehr. Komisch. Aber ich bin bald wieder eingeschlafen. Erstaunlicherweise hat mir das nichts ausgemacht. Plötzlich hat mich ein lauter Knall geweckt. Meine beiden Wasserflaschen, die am Nachtkästchen an der Wand stehen, sind mit einem lauten Rums auf den Boden gefallen. Als ich Licht machte, um sie wieder einzusammeln, sah ich, dass sich auch meine Schranktüre geöffnet hatte und die beiden Reserve-Klopapierrollen munter durch die Kabine kullerten. Auch der Sack mit der Schmutzwäsche lag auf dem Boden. Am Morgen habe ich dann bemerkt, dass auch eine Schublade offen stand. Oi. Trotzdem habe ich ganz gut geschlafen. Heute steht einiges an. Gleich geht der Drill los. Wir holen den in Invergordon Entfallenen nach. Direkt im Anschluss haben wir eine lange Probe für unsere Komödie. Wenn die Regisseurin nicht zu lange Kritik macht, wovon allerdings nicht auszugehen ist, komme ich danach vielleicht ein bisschen raus. Dann technische Einrichtung für die Show, die ich mit den Tänzern im großen Haus spiele. Durchlauf und schließlich Premiere. Wird spannend, weil ich mit der Cast noch nie gearbeitet habe. Das wird auch ein einmaliges Erlebnis bleiben, denn die Kollegen steigen bei unserem nächsten Aufenthalt in Bremerhaven ab, wenn dann unsere Cast an Bord kommt. So, das ist der Plan für heute. Abend. Mal wieder wurde der Plan komplett über den Haufen geschmissen. Die Komödienprobe dauerte ewig lang. Trotzdem schafften es Thomas und ich für 20 Minuten durch die Fußgängerzone von A Corrieri zu spazieren. Unser erster gemeinsamer Landgang auf dieser Reise. Akureyri liegt nur 50 Kilometer unterhalb des nördlichen Polarkreises und ist mit ca. 18.000 Einwohnern Islands viertgrößte Stadt. 1602 errichteten die Dänen hier einen Handelsposten und legten so den Grundstein der Stadt. Die Lage am Ende des langgezogenen Eyjafjörður war ideal, denn in dem tiefen und steil abfallenden Fjord gefriert das Wasser nicht. Heute findet man in Akureyri die größten Reedereien von Island. Traditionell lebt man vom Fischfang, doch Überfischung ist ein schwerwiegendes Thema. Zunehmend spielen auch der Tourismus und die Hightech-Industrie eine Rolle in der Region. Außerdem ist Akureyri neben Reykjavik das größte Dienstleistungszentrum des Landes. Wieder zurück an Bord musste ich auch gleich zur nächsten Probe. Nachdem wir den Soundcheck gemacht, einige Abläufe geklärt und eine Szene probiert hatten, kam die Nachricht, dass Durchlauf und Vorstellung abgesagt seien. Rough Sea. Uns würde ein Geschaukel wie heute Nacht erwarten. Naja, okay, dann halt nicht. Mittlerweile sind wir aus dem Fjord raus. Langsam fangen die Schiffsbewegungen an. Thomas und ich waren noch ein bisschen draußen an Deck, gut eingemummelt gegen die Kälte. Ja, die Landschaft hat schon was. Diese wilde Natur, die aus dem Wasser steil aufragenden Berge mit ihren schneebedeckten Gipfeln, die Wasserfälle. Als wir noch beim Abendessen waren, haben wir sogar einen Wal gesehen. Das hat man auch nicht alle Tage. Tja, meine Lieben, das waren ein paar erste Eindrücke vom Schiff und aus dem hohen Norden. Liebe Grüße, eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge erfahrt ihr, wie es in Island weiterging. Und wir entdecken die wundervollen, zauberhaften Orkney-Inseln. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.